Das sieht man ja jetzt schon. Leute nutzen KI-Systeme, um Anträge zu stellen, vielleicht Widerspruch gegen einen Bescheid einzulegen und so weiter. Das heißt, da entsteht ja auch einfach Handlungsdruck für die Verwaltung.
Faktisch, wie läuft das gerade ab? Menschen mit mehr Geld, die sich ein Abo leisten können von ChatGPT oder von Claude, haben ein Abo und können das dann sozusagen nutzen, um einfacher mit der Verwaltung zu interagieren. Das schafft ja auch eine Ungleichheit in der Gesellschaft, weil was ist mit denen, die keinen Zugriff haben auf diese Technologie? Und deswegen ist es auch eine strategische Frage für Staaten, um vielleicht jetzt zu sagen, es gibt einen zentralen Bürgeragenten, den stellen wir zur Verfügung und den müssen dann auch alle nutzen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio CityLab, der ersten im Jahr 2026. Es ist das Jahr der Agenten, der KI-Agenten genauer gesagt. Irgendwann Ende letzten Jahres hat künstliche Intelligenz, für die, die genauer aufgepasst haben, ein nochmal ganz neues Level erreicht. Und viele haben inzwischen ihre eigene Erfahrungen gesammelt mit Tools wie Claude Code oder Open Claw oder ähnlichen Systemen, die agentische Eigenschaften haben. Solche Systeme können nicht mehr, wie man das früher von zum Beispiel ChatGPT kennt, einzelne Antworten auf Fragen geben, sondern sie arbeiten sich durch komplexe, durch mehrstufige Arbeitsprozesse in hoher Qualität und weitgehend autonom. Das führt gerade zu enormen Disruptionen, etwa in der Digitalbranche, aber auch in anderen Bereichen werden die Veränderungen spürbar. Was bedeutet diese Entwicklung für Staat und Verwaltung? Das fragt ein umfassendes Papier vom Global GovTech Center Berlin und der Weltbank, das im Oktober letzten Jahres unter dem Titel The Agentic State erschienen ist und das in der Community für einiges Aufsehen gesorgt hat. Auf über 100 Seiten wird in dem Papier nachgezeichnet, wie ein Staat unter den Bedingungen agentischer KI funktionieren könnte. Welche Chancen, aber auch welche Risiken entstehen, wenn das Verwaltungshandeln mit den Möglichkeiten agentischer KI konfrontiert ist? Und was sind die Voraussetzungen, damit die Verwaltung diese Transformation meistern kann? Darüber spreche ich heute mit einem der Autoren des Papiers, mit Manuel Kilian. Manuel ist Geschäftsführer des Global GovTech Center hier in Berlin, war zuvor auch GovTech-Unternehmer.
Richtig.
Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Manuel.
Hallo Ben, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben dein Papier auch im CityLab mit großem Interesse gelesen. Ich darf verraten, du warst auch schon mal bei uns beim Team zu Besuch, um das intern zu diskutieren. Das war ein so interessantes Gespräch, dass wir gesagt haben, wir führen es jetzt im Podcast nochmal weiter. Vielleicht kannst du aber mal für diejenigen, die das Paper noch nicht kennen, mal in ein paar wenigen Sätzen die Kernbotschaft zusammenfassen. Worum geht's da und was war eigentlich die Intention, dieses Paper zu schreiben?
Ja, also erstmal muss ich mich entschuldigen, weil das sind in der Tat über 100 Seiten und wir haben nicht damit gerechnet, dass es in der Vielzahl gelesen wird, weil wir haben, wie du sagst, das ja letzten Oktober publiziert. Es gab sozusagen auch eine Version 1.0, eine vorhergehende Version davon, die haben wir schon im Mai publiziert, also ziemlich genau vor einem Jahr, und das war eigentlich eher für uns so ein Spielball, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben irgendwann gemerkt, eben, dass das Thema agentische KI sehr wichtig wird und haben dann versucht, eben zu applizieren, was bedeutet das eigentlich für den Staat. Und was uns eben wichtig war, war nicht nur zu sagen, agentische KI verändert den Staat, weil das ist irgendwie dann intellektuell auch unterkomplex, sondern was wir uns schon sehr genau angeschaut haben, und das kann man dann auch in dem Papier so wiederfinden, dass wir uns verschiedene Bereiche staatlichen Handels angeschaut haben. Also zum Beispiel die Erbringung von öffentlichen Diensten. Wie wird die sich verändern durch agentische KI? Oder wie verändert sich die öffentliche Beschaffung? Oder wie verändert sich das Thema Compliance? Ja, und da eben halt dann immer sehr genau gearbeitet oder versucht haben, genau zu arbeiten und genau zu verstehen, wo stehen wir gerade heute, was für Dynamiken bringt agentische KI rein und wie kann man daraus sozusagen alternative, positive Zukünfte bauen, sage ich auch ganz bewusst. Wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, wie alles besser werden könnte. Genau, und haben das sozusagen einmal durchdekliniert, und wir haben es durchdekliniert durch verschiedene Bereiche staatlichen Handels, 6 Stück an der Zahl haben wir uns da vorgenommen, und wir haben aber auch geguckt, was sind sozusagen so ein bisschen die die Häute einer Zwiebel, die noch drumherum liegen. Also in was für einem Kontext muss das stattfinden? Was brauche ich für eine Governance brauche ich drumherum? Was brauche ich für Cybersecurity drumherum? Was brauche ich eigentlich für einen Technology-Stack drumherum? Was für eine Organisation muss ich drumherum bauen? Mhm. Und das ist sozusagen das Paper in Gänze, was dann in Summe 12 Kapitel sind. Und in diesen 12 Kapiteln schauen wir uns eben diese verschiedenen Bereiche an.
Ja. Was mir aufgefallen war, du sagtest jetzt, die erste Version sogar schon im Mai erschienen. Das Papier kam früh. Also insbesondere für ein Papier, das sich mit einer technologischen Disruption im öffentlichen Sektor auseinandersetzt. Ich weiß noch, dass ich überrascht war, als ich das sah. Und ich glaube, ich habe dann erst die zweite Version aus dem Oktober gesehen und irgendwie so gedacht, oh, also mit so einem Papier hätte ich frühestens in 2 Jahren gerechnet sozusagen. Tatsächlich gibt es auch in dem Papier eine gewisse Dringlichkeit, so Achtung, hier passiert was, es muss jetzt schnell gehen, die vielleicht auch in einem Spannungsverhältnis steht zu den Warnungen, dass wir hier behutsam und verantwortungsvoll vorgehen müssen beim KI-Einsatz. Warum ist Geschwindigkeit jetzt wichtig in euren Augen?
Also wenn man anschaut, wie Technologie diffundiert ist in Staat und Verwaltung in den letzten 30, 40 Jahren, dann ist mein Eindruck, dass Technologie ganz oft Staaten eher so geschehen ist. Also dass Staaten oder Verwaltungen passiv Konsumenten von Technologie geworden sind. Das ist ich sehe da eine große Herausforderung und auch ein Problem, wenn es um agentische KI geht, weil, also das kennen wir alle, diesen lapidaren Vergleich, wie lange braucht es, bis eine Technologie 100 Millionen Menschen erreicht. Beim Telefon waren es 80 Jahre, bei ChatGPT waren es 3 Monate. Mhm. Das heißt, die technologische Entwicklung passiert ja schon mit einer ungeheuren großen Geschwindigkeit. Und was uns extrem wichtig war bei diesem Papier, war Wissen aufzubauen für alle in der Verwaltung, die sich damit auseinandersetzen wollen, um in eine Position zu kommen, dass ihnen Technologie nicht einfach passiert, sondern dass sie auch das Wissen haben, um aktiv die Leitplanken zu setzen, wie diese Technologie eingesetzt werden soll im öffentlichen Sektor und in Regierungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir schreiben es genau jetzt, wir schreiben es auch in dieser inhaltlichen Tiefe genau jetzt, um damit auch eine Debatte loszutreten, damit sich viele Menschen in vielen Verwaltungen rund um den Globus aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und damit eben auch ganz aktiv die weitere Entwicklung von der Technologie treiben können. Mhm.
Das muss man vielleicht nochmal ergänzen, das ist keine sozusagen deutsche Initiative, sondern wirklich eine internationale oder eine globale, kann man sagen.
Ja, genau, dezidiert global, richtig. Also wir haben das ja in einer Gruppe von 5 Autoren geschrieben. Wir haben es aber auch in Mitwirkung von über 20 mehrheitlich aktiven Digitalministern oder CDOs, CTOs geschrieben. Die kommen, also der ukrainische stellvertretende Ministerpräsident war dabei, der CTO von Australien war dabei, der CTO von UK war dabei, der Staatsminister für Digitales aus Brasilien war mit dabei. Es war uns wirklich wichtig zu sagen, das geht jetzt nicht nur ein Land an, sondern es ist wirklich was Globales. Und ganz ehrlich, wir brauchen noch den Austausch zwischen Regierungen. Wir haben keine Zeit mehr, dass jetzt jedes Land 5-mal, 6-mal die gleichen Fehler macht, sondern aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung der Technologie müssen Regierungen wirklich auch gut voneinander lernen können. Und deswegen haben wir es von Tag 1 an sozusagen als globale Initiative gedacht. Mhm.
Gehen wir mal ein bisschen rein in das Thema. Verwaltung ist ja erstmal recht vielseitig. Hast du so das eine Beispiel, das du nutzt, um jemand, der nicht so in der Materie ist, die Potenziale von agentischer KI zu erklären? Also wie eröffnest du auf der Party das Gespräch dazu? Oder?
Da werde ich nicht mehr eingeladen auf Partys, wenn ich nur davon spreche. Also ich glaube, das ist was uns als Endkonsumenten auch bei privaten Diensten sehr, sehr irgendwie greifbar ist. Es ist natürlich Beispiel, ich muss heute oder vielleicht in einigen Monaten oder Jahren nicht mehr selber einen Flug buchen, sondern ich kann meinem KI-Agenten sagen, bitte buch mir diesen Flug oder such diese Jacke im Internet und kauf sie dann direkt. Das heißt, ich habe sozusagen einen Willen oder ich verbalisiere, ich hätte gerne etwas und dann kann ein KI-Agent die Jacke finden, kann sie kaufen, kann sie mit meiner Kreditkarte bezahlen. Mhm. Ja, das heißt, ich habe sozusagen einfach zwischen Willen und zwischen Ausführung eines Services das, was ich aktuell noch als Nutzer machen muss, das kann ein KI-Agent übernehmen. Mhm. Und das kann man so applizieren auch auf den Bereich der öffentlichen Leistung. Das heißt, dass vielleicht perspektivisch nicht mehr ich selber Elterngeld beantragen muss, mhm. sondern dass ich meinem Bürgeragenten sage, ich hätte gerne das Elterngeld und dann läuft er los sozusagen. Und mhm. Er macht das für mich. Das ist so einfach der Reflex und man fällt immer rein in dieses Szenario, weil das halt einfach für uns als Konsumenten so ein ganz klares Szenario ist. Was ich persönlich viel interessanter finde, ich komme aber auch aus dem Bereich öffentliches Beschaffungswesen. Du hast gesagt, ich war GovTech-Unternehmer, genau da habe ich gegründet. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das sieht man schon im privatwirtschaftlichen Bereich, über Agenten sozusagen automatisiert Einkaufsverhandlungen laufen zu lassen. Und jeder, der sich mal mit dem öffentlichen Beschaffungswesen auseinandergesetzt hat, weiß, es ist langwierig. Es bereitet viele Kopfschmerzen, es ist nicht immer effizient und da kann man einen KI-Agenten sehr gut einsetzen oder vielleicht noch einen anderen Bereich, den kenne ich sozusagen auch als Unternehmer von früher, das Thema Compliance oder wie muss ich sozusagen auch nachweisen, dass ich immer als Unternehmen rechtschaffend bin. Nehmen wir mal das Beispiel DSGVO-Konformität, das ist für mich als Unternehmen immer eine große wichtige, aber trotzdem auch eine große Aufgabe zu gucken, ist wirklich alles immer im Einklang mit der DSGVO. Da gibt es mittlerweile KI-Agenten, die ich in mein System installieren kann, die dann sozusagen schauen, bin ich DSGVO-konform oder nutze ich irgendwo personenbezogene Daten, wo ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich sie nutze, und weist mich dann sozusagen darauf hin. Mhm. Das heißt, das sind drei Beispiele: Bürgerservices, der agentische Einkauf oder das agentische Beschaffungswesen und im Bereich Compliance, was ja faktisch eigentlich immer eine Interaktion ist zwischen Unternehmen und zwischen Staat. Ja, das sind so drei Cases, die ich extrem spannend finde.
Genau, also das, du hast es jetzt eben schon angedeutet, euer Paper ist so aufgebaut, dass ihr einmal 6 sogenannte Implementierungsschichten, also Anwendungsbereiche von KI-Agenten im öffentlichen Sektor, da hast du jetzt 3 von genannt, und dann nochmal 6 Enablement Layers, heißen die, glaube ich, also sozusagen 6 Ebenen der Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit es funktioniert. Genau. Da gucken wir später nochmal drauf. Vielleicht bleiben wir nochmal bei den Implementierungsschichten. Mhm. Ich habe dir vorhin schon gesagt, wir werden nicht auf alles eingehen können und deswegen auch hier nochmal die Ermutigung an alle, dieses Papier auch selber zu lesen, wenn sie das hören. Das lohnt sich. Jetzt kann ich aber der Vollständigkeit halber, also 3 hast du jetzt genannt, nämlich die Bürgerdienste, die Beschaffung und die Compliance. Die anderen 3 wären die Workflows innerhalb der Verwaltung. Dann das ganze Thema Policymaking, also Politikgestaltung, Gesetzgebung vielleicht auch und Krisenreaktion und Kommunikation.
Ja.
Alles interessante Fälle. Du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass gerade dieser Bereich der Politikgestaltung jetzt ganz aktiv bei, wo war es, in welcher Regierung? Du hast erwähnt, dass Japan jetzt was macht.
Ja, Japan hat interessanterweise komplett unser Papier übersetzt, also diese 100 Seiten, und hat es dann auf einer Parteikonvention sozusagen verabschiedet als eine Leitlinie, um den agentischen Staat in Japan zu bauen. Mhm. Das heißt, es ging sozusagen aus einer politischen Diskussion heraus. Wo sie jetzt aber genau anfangen, in welchem Teilbereich, das kann ich noch nicht sagen.
Mhm. Nee, dann war es das andere Beispiel. Du hast noch ein zweites vorhin genannt.
Musst du mir kurz Zeit geben, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Genau, gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Gut, bei den Bürgerdiensten haben wir, glaube ich, eine Vorstellung, wie das aussehen kann. Du hast gesagt, okay, ich möchte Elterngeld beantragen, ich schicke meinen Agenten los. Dann wäre es auch denkbar, dass dieser Agent dann vielleicht auf einen Verwaltungsagenten trifft, der sozusagen verwaltungsintern diese Workflows irgendwie koordiniert oder dann dem Bürgeragenten sagt, das und das, diese Daten brauche ich von dir, sie vielleicht auch überprüft, ist das valide, Authentifizierung übernimmt. Also das ist eigentlich ja ein Phänomen, was beide Seiten, also Staat und Bürger, in der einen oder anderen Weise betrifft.
Ja.
Wobei der Teil, der auf Bürgerseite liegt, ja ein bisschen außerhalb der Kontrolle der Verwaltung ist. Also sprich, das sieht man ja jetzt schon. Leute nutzen KI-Systeme, um Anträge zu stellen, vielleicht Widerspruch gegen einen Bescheid einzulegen und so weiter. Das heißt, da entsteht ja auch einfach Handlungsdruck für die Verwaltung.
Ja, total, aber ich finde das auch eine extrem interessante Frage. Und genau deswegen glauben wir, dass das Papier zu der jetzigen Zeit wichtig ist, weil ich könnte ja auch als Staat sagen, ich gebe einen zentralen Bürgeragenten heraus und den dürfen alle frei und kostenlos nutzen. Ja, weil ich meine, faktisch, wie läuft das gerade ab? Menschen mit mehr Geld, die sich ein Abo leisten können von ChatGPT oder von Claude, haben ein Abo und können das dann sozusagen nutzen, um einfacher mit der Verwaltung zu interagieren, weil sie halt, wie du sagst zum Beispiel, einen Widerspruch KI-basiert schreiben können. Mhm. Ja, das schafft ja auch eine Ungleichheit in der Gesellschaft, weil was ist mit denen, die keinen Zugriff haben auf diese Technologie? Und deswegen ist es auch eine strategische Frage für Staaten, um vielleicht jetzt zu sagen, es gibt einen zentralen Bürgeragenten, den stellen wir zur Verfügung und den müssen dann auch alle nutzen. So wie aktuell, wenn jemand einen Service nutzen will, zum Bürgeramt gehen muss. Mhm. Das ist ja auch ein gleicher Zugang sozusagen. Oder ich sage zum Beispiel als Staat, ich will gar nicht, dass kommerzielle KI-Agenten auf meine Dienste zugreifen können, weil ich will diesen Interaktionspunkt mit meinem Bürger am Ende des Tages selber haben. Weil es eine hoheitliche Aufgabe ist, auch da als Staat präsent zu sein. Wenn wir den Staat nur noch erleben durch ChatGPT, ich mache es jetzt einmal sehr plastisch, dann kann es schon sein, dass das auch zu einem großen Komfort führt. Aber was macht es denn auch mit der Qualität an der Demokratie, wenn ich den Staat sozusagen auch gar nicht mehr aktiv erlebe, sondern nur noch durch den Interface einer KI?
Ja.
Das sind Fragen, auf die habe ich keine Antwort, aber es ist so extrem wichtig, dass wir uns jetzt diese Fragen stellen, uns jetzt damit auseinandersetzen und eben halt nicht in so einen Automatismus rutschen und dann in 2-3 Jahren sagen, hätten wir besser da mal drüber nachgedacht.
Ja, ist ganz interessant, da habe ich neulich einen Text gelesen vom britischen GDS, also Government Digital Service, die ja zum Beispiel sehr viel Kompetenz im UX-Writing auch haben. Also wie formuliere ich auf einer Verwaltungswebseite einen Text so, dass Bürger den gut verstehen, und die jetzt an ihren Analytics sehen, die Bürger gehen gar nicht mehr auf die Webseite, sondern sie schicken ChatGPT auf die Webseite. Ja. Und ChatGPT wählt aber nach nicht unbedingt transparenten Kriterien, dann irgendwie nimmt sich da so Fragmente raus. Und das ist auch nicht immer richtig. Das heißt, die müssen jetzt schon wieder eher gucken, wie optimieren sie ihre Webseiten auf diese generativen Agenten, sodass die dann auch möglichst richtige Antworten zuliefern, weil also die Bürger im Zweifel mit den Füßen abstimmen und sagen, das ist mir zu nervig, da auf die Webseite zu gehen. Also man muss sich dazu ohnehin verhalten. Ich glaube, das begegnet einem immer wieder in dieser Diskussion um agentische KI, dass es passiert gerade einfach, und so ein Aussitzen davon oder auch nur ein Gestalten zu eigenen Bedingungen ist nur begrenzt möglich.
Naja, genau, aber ich glaube halt, dass dieses Gestalten zu den eigenen Bedingungen, das bedeutet oder das setzt voraus, dass ich mich mit der Technologie auseinandersetze und dass ich auch diese Grenzen, was ich aktiv gestalten kann, ausweite. Und ich glaube aber, wenn ich mich dem entziehe und sage, ich will das nicht, dann sorgt das nicht dafür, dass nichts passiert, sondern dann wird das halt zu meinen Ungunsten gestaltet. Mhm. Das heißt, du hast ja vorhin zu Anfangs gesagt, so eine Geschwindigkeit und eine Dringlichkeit, die ist schon da, aber zeitgleich muss man es natürlich auch verantwortungsbewusst machen. Ich glaube, wir kriegen es aber nur verantwortungsbewusst hin, wenn wir uns möglichst tief und viel damit auseinandersetzen. Und dann wird es immer wieder Probleme geben, da werden Fehler passieren, wir werden mit Risiken leben müssen, aber wir werden das nur besser handeln können, wenn wir uns aktiver damit auseinandersetzen können. Hm. Und vielleicht noch, wenn ich noch eine kurze Sache sagen kann, weil das erklärt vielleicht auch nochmal, warum wir das aufgesplittet haben in diese verschiedenen Anwendungslayers. Du hast ja gerade noch einen anderen genannt, Krisenreaktion. Krisenreaktion ist ja, wenn man sich anschaut, wie der Vorfall einer Krise ist, dann ist es ja ein Low Frequency oder Low Volume High Impact Event. Mhm. Krisen sind im Moment nicht so, aber grundsätzlich finden ja selten statt, aber wenn sie stattfinden, dann haben sie halt einen hohen Einfluss auf unser Leben. Das ist ja was ganz, ganz anderes als Workflows im Staat. Ja? Mhm. Also sagen wir mal Baugenehmigungen, würde ich sagen, sind sozusagen relativ gering auf der Krisenskala, aber sie passieren sozusagen hochvolumig. Und so kann man auch verschiedene Vorgänge im Staat einordnen und kriegt daraus auch ein Gefühl, wie ich KI-Agenten einsetzen kann. Und grundsätzlich, was ich schon gemerkt habe, da sind wir jetzt auch noch mal ein Stück weiter als in unseren Gedanken im Oktober, die hochvolumigen, niedrig risikobehafteten Dinge, die ich automatisieren kann mit KI-Agenten, das sind eigentlich die interessanten Felder, die man sich angucken kann. Und das sind ganz oft die ganz langweiligen Dinge, die im Innern des Staats ablaufen. Also zum Beispiel die Baugenehmigung. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir da eben auch stärker uns mit auseinandersetzen müssen, was wir da automatisieren können, wie wir es automatisieren können, und uns sozusagen nicht mit den Fällen aufhalten, die dann ethische Fragestellungen auch beinhalten, wo man auch zu Recht sagen kann, da will ich nicht, dass ein KI-Agent entscheidet, ja. Aber eben uns eher auf die etwas trögeren Fälle auf die fokussieren, weil ich glaube, da ist wirklich auch kurzfristig viel zu holen.
Genau, die etwas trögeren Fälle, es betrifft auf jeden Fall auch diesen Bereich der Compliance, das, was wir eben auch als Bürokratie kennen, der Staat macht Vorgaben, zum Beispiel für Unternehmen, für Bürger, aber zum Teil auch für die eigene Verwaltung und verbringt dann viel Zeit damit, dies zu überprüfen, dass diese Vorschriften eingehalten werden. Da entstehen also Nachweispflichten, da entstehen Prüfschleifen, das ist oft noch ein sehr manueller Prozess. Und da auch in deinen Augen, glaube ich, wäre wirklich viel Effizienzgewinn rauszuholen, wenn man sagt, na gut, ich kann sowohl als Unternehmen zum Beispiel einen KI-Agenten damit beauftragen, meine Lieferkette zu dokumentieren, als auch umgekehrt verwaltungsseitig die Kontrolle dieser Unternehmen eigentlich auslagern und dann auch vor allem deutlich beschleunigen. Das heißt, es vergeht auch nicht so viel Zeit zwischen dem Event und der Überprüfung, sondern es passiert mehr oder weniger in Echtzeit.
Genau, also vielleicht ein einfaches Beispiel als Lieferkettenbetriebsprüfung. Ja. Jedes Unternehmen kennt das, irgendwann kommt eine Betriebsprüfung. Ich habe ja selber gegründet, irgendwann kam dann eine Betriebsprüfung. Dummerweise genau dann, als ich mein Unternehmen auch zum Glück erfolgreich verkauft habe. Aber das ist ja sozusagen dann ein Event, das findet einmal statt und prüft rückwirkend, war ich da, hab ich mich im Sinne der Vorschriften verhalten oder nicht. Ich will als Unternehmer eigentlich, dass mir jemand die ganze Zeit sagen kann, halte ich gerade alle Vorgaben ein oder nicht? Und sozusagen nicht rückblickend erst nach ein paar Jahren. Und selbst wenn ich nach dem besten Gewissen und Wissen immer versuche, alles einzuhalten, kann es ja trotzdem sein, dass ich manchmal Sachen übersehe. Da gibt es halt technische Möglichkeiten oder kann man dann auch Szenarien aufbauen, dass man sagt, ich würde bei mir in meinem Unternehmen sozusagen einen staatlich geprüften KI-Agenten laufen lassen. Der hat Zugriff auf meine Finanzkennzahlen, der hat Zugriff auf die Personaldaten und der kann die ganze Zeit sozusagen immer sagen, bin ich compliant, also halte ich die Vorgaben ein oder nicht und meldet dann aber nur an das Finanzamt zum Beispiel zurück, ja, alles in Ordnung. Oder kann er noch sagen, so, oh, hier ist gerade was nicht in Ordnung. Oder kann mir auch mal eine gelbe Ampel geben und sagen, guck mal, da und da und da rennst du potenziell in eine Nichteinhaltung einer Vorgabe ein. Mhm. Und damit kann ich sozusagen den Mechanismus von den Prüfungen einmal umdrehen. Weil Prüfung bislang ist ja sozusagen immer retrospektiv, ist einmalig. Und damit kann ich sozusagen eine Prüfung aufbauen, die ganze Zeit durchläuft und mir sozusagen auch vorwärtsdenkend Hinweise gibt, hier potenziell läufst du in eine Nichteinhaltung rein. Mhm. Und dieses Umdrehen sozusagen von was in die Retrospektiven, von was einmal stattfindet, zu was Vorausschauenden, was die ganze Zeit stattfindet, das ist so eine Mechanik, die wir ganz oft sehen, wenn man agentische KI einmal durchdenkt durch staatliches Handeln. Und das hat natürlich auch eine höhere Qualität dann. Also es hat für mich eine Qualität als Unternehmer, das hat eine höhere Qualität für den Staat. Und schlussendlich, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dieses Thema Regulierung, das ja teilweise auch sehr kritisch gesehen wird. Ja, also ich kann damit ja auch schon erreichen, dass das, was faktisch gerade nicht gut funktioniert an der Regulierung, nämlich dass ich mit menschlichen Prozessen nicht mehr hinterherkomme. Ja, und deswegen so ein bisschen in den Reflex auch komme zu sagen, so, dann müssen wir deregulieren. Mhm. Dass ich diese ja auch komplexe Regulierung wieder exekutierbar mache mit Hilfe von KI-Agenten und mir die Deregulierung eigentlich sparen kann, weil ich es ermögliche, so wie wir die Regulierung aufgebaut haben, in ihrer ganzen Komplexität überhaupt erst wieder beherrschbar und abbildbar zu machen mit Hilfe von KI-Agenten.
Hm. Wir kommen nachher nochmal auch auf solche Themen wie Datenschutz zu sprechen, aber weil es an der Stelle gerade schön passt und weil sich vielleicht auch einige Hörende jetzt schon gefragt haben, was unterscheidet eigentlich Real-Time-Compliance von totaler Überwachung sozusagen? Inwiefern haben solche Überlegungen auch für euch in dem Paper eine Rolle gespielt? Das ist ja sozusagen, man läuft ja zwangsläufig eigentlich, wenn man das so weiterverfolgt, in diese Spannungsfelder hinein, weil die KI-Agenten natürlich einfach besser werden, je mehr Daten sie haben und gleichzeitig wir ihnen aber vielleicht nicht alle geben wollen.
Ja. Also irgendwann mussten wir da auch einen Strich machen, sonst wären es nicht 100 Seiten geworden mit dem Papier, sondern 200 Seiten. Klar ist es ein Risiko, weil klar gebe ich damit potenziell einem Staat mehr Möglichkeiten auch zu überprüfen. Ich habe deswegen aber auch gerade bei dem Thema Betriebsprüfung ganz bewusst gesagt, nehme das Beispiel, ein KI-Agent, ein staatlich geprüfter KI-Agent, ist Open Source gestellt und ich kann dem Source Code genau nachprüfen, was kann dieser Agent sehen, was kann er nicht sehen und was meldet er dem Staat zurück. Mhm. Ja. Vielleicht gibt es uns auch die Möglichkeit damit, das Risiko von Überwachung zu minimieren, mhm. ja, weil ich dann ganz klar sehen kann, was kann der KI-Agent weitergeben, was kann er nicht weitergeben. Und wenn er sozusagen aus meinen Betriebsdaten nur rauslesen kann, Firma XYZ hält alle Vorschriften ein oder nicht und jetzt nicht mehr rauslesen kann, dann kann ich es ja darüber auch sozusagen schaffen, dass ich die Privatsphäre erhöhen kann. Ja? Ja. Was halt, glaube ich, wichtig ist, komplett für das Vertrauen von Bürgern, von Unternehmen, ist, dass ich als Staat die KI-Agenten, die ich nutze, Open Source stelle und für alle einsehbar ist, was machen die, wie funktionieren die, was können die, was für Zugriffsmöglichkeiten haben sie.
Ja. Und dass ich gleichzeitig auf Seite, also ne, zum Beispiel als Unternehmen oder so, eben Kontrolle über meine eigene Infrastruktur oder was auch immer Klar. ich da einsetze, entsprechend auch.
Ja. Ja.
Berücksichtige. Bisschen anderes Thema. Die Ukraine ist eine Vorreiternation bei der Einführung von KI-Agenten und auch sehr eng an eurer Initiative beteiligt. Die Ukraine hat ja insgesamt eine ziemlich spektakuläre Entwicklung im Bereich E-Government gemacht. Das ist, glaube ich, in den letzten 5-6 Jahren von Platz 102 im UN-Ranking auf Platz 5 in die Höhe geschossen und haben jetzt kürzlich eben eine Roadmap aufbauend auf eurem Papier veröffentlicht, auch auf derselben Webseite, agenticstate.org, richtigen Implementierungsplan. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit und wie erklärst du dir das, dass ausgerechnet die Ukraine hier so weit vorne ist?
Also erstmal finde ich es wichtig, dass du sagst, dass diese Entwicklung der Ukraine schon 5-6 Jahre alt ist. Das heißt, einmal zurückgerechnet ist es vor dem furchtbaren Angriffskrieg der Russen. Richtig, genau. Und das ist auch ganz wichtig, immer wieder zu sagen, was in der Ukraine passiert ist, ist nicht eine Reaktion auf den Krieg, sondern wurde davor begonnen. Und klar ist aber auch, dass der Krieg die Digitalisierung der Verwaltung an vielen Stellen beschleunigt hat, weil es gab oft dann keine Möglichkeit für die ukrainische Bevölkerung, physisch auf Verwaltungsleistungen zuzugreifen. Das heißt, es musste digital funktionieren. Wenn es funktionieren muss, dann funktionieren die Dinge auch manchmal besser. Hm. Das haben wir ja auch gesehen in verschiedenen Ländern durch die Corona-Krise. Und dann gehen plötzlich Sachen, die sonst nicht gehen. Aber das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Und richtig ist auch, dass sie sehr erst vor kurzer Zeit damit angefangen haben, eben eine große Geschwindigkeit bei der Verwaltungsdigitalisierung aufzunehmen, was ihnen jetzt sozusagen ermöglicht, auf einer sehr modernen Technologiebasis diesen Schritt zu machen von dem digitalen Staat zu dem agentischen Staat. Also sowohl Michailo Fedorov, der damals Digitalminister, jetzt Verteidigungsminister, spricht ja auch sehr aktiv von dem agentischen Staat. Nachdem wir den Begriff eingeführt haben, will jetzt nicht sagen, dass er sich davon inspirieren lassen hat, aber es ist trotzdem auch schön, dass das halt eine Regierung aufgegriffen hat, auch den Begriff. Deswegen ist es sozusagen der Ukraine auch gerade gut möglich, aus der Geschwindigkeit, die sie aufgenommen haben, jetzt auf einer eben sehr modernen Technologiebasis von einem digitalen Staat weiterzudenken, einen agentischen Staat. Es ist für einen Digitalisierungsvorreiter wie Estland gerade etwas schwieriger, weil die, würde ich sagen, so den Peak ihrer Geschwindigkeit vielleicht ein paar Jahre davor hatten. Und jetzt, glaube ich, selber erst auch nochmal gucken müssen, was an unserer Technologie ist denn überhaupt kompatibel mit agentischen Systemen? Was müssen wir weiterbauen? Genau, und deswegen ist die Ukraine halt gerade interessant, weil sie right place, right time, jetzt einfach mit einer hohen Geschwindigkeit die neuen Technologien, also die KI-Agenten, sich zu eigen machen können. Genau, noch ganz kurz zuletzt, wie es zu diesem Papier gekommen, zu dieser Implementierungsroadmap. Wir haben immer gesagt, auch mit dem Papier letzten Oktober, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben einmal sozusagen eine Vision dafür geliefert, was agentische KI machen kann, aber das ist jetzt nicht unser Anspruch, da aufzuhören, sondern wir wollen auch verstehen und wollen aufzeigen, wie Länder jetzt das konkret in die Tat umsetzen können. Und da sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir über die Kontakte, die wir haben in die ukrainische Regierung, dazu gekommen sind, dass sie gemeinsam mit uns diese Implementierungsroadmap geschrieben haben und eben einmal durchdekliniert haben, diese 12 verschiedenen Layers, die wir aufgebaut haben. Was machen sie da? Wie haben sie das aufgebaut? Warum? Wie sieht das aus? Und dann ist es ganz bewusst auch so geschrieben, dass man einerseits verstehen kann, was hat die Ukraine gemacht, aber wir gehen auch immer einen Schritt zurück und sagen, was sind die dahinterliegenden Fragen? Damit auch andere Länder verstehen können, Das ist die Frage, die sich die Ukraine gestellt hat und so haben sie es gelöst. Mhm. Vielleicht muss ich das für mich als Land aber anders beantworten, diese Frage. Ne? Weil ansonsten ist es immer so, weiß man, was ein anderes Land gemacht hat. Du kriegst aber sozusagen, also du kriegst eine Bedienungsanleitung und du weißt gar nicht, für welches Spiel im Prinzip. Mhm. Und immer diesen Schritt zurückzumachen und auch diesen Modus der Reflexion in anderen Ländern in Gang zu bringen, zu sagen, ah ja, okay, wenn die Ukraine das so gemacht hat und bei denen gelten die und die und die Kriterien, dann passt das für uns nicht, dann muss ich das vielleicht so ändern, dann muss ich das vielleicht so ändern. Das ist halt, glaube ich, dieses Peer-Learning, was ganz interessant ist. Und das wollten wir halt genau hinkriegen mit dem Papier. Hm.
Da gibt es diese App, die heißt DIA und gilt auch so als die erste agentische App eines Staates. Oder wird, ich weiß nicht, ob das jetzt Marketing ist. Oder.
Ja, auch aber, sicherlich, muss man auch fairerweise sagen.
Also genau, das ist also sozusagen diese zentrale ukrainische App für Bürgerleistungen, so habe ich es verstanden. Oh. Kannst du das erklären, was diese App macht und was daran agentisch ist oder so gelabelt wird?
Ja, es ist im Prinzip, es ist relativ einfach. Die Ukrainer haben ein zentrales Interface geschaffen, mit dem ich auf meine ganzen Verwaltungsleistungen zugreifen kann.
So wie die Deutschland-App.
So wie bald dann auch die Deutschland-App. Was die Ukrainer gemacht haben, was wichtig ist, damit sowas auch funktioniert, sie haben natürlich im Backend alle Services angeschlossen. Das heißt, ich kann da jetzt mein Auto abmelden, ich kann Bußgelder bezahlen. Ich kann meine Einkommensteuernachweise irgendwie, wenn ich sie verloren habe, nochmal neu beantragen. Und damit das aber sozusagen durch eine App funktioniert, muss ja im Hintergrund alles miteinander vernetzt sein. Das heißt, ich brauche halt zentrale Register, ich brauche ein System, das Daten austauschen kann zwischen zentralen Registern und so weiter und so fort. Und also ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Software und mit IT auseinandergesetzt hat, weiß, glaube ich, das Interface als App, das ist relativ einfach, aber was sozusagen im Hintergrund passiert, das ist das, was wichtig ist und was auch aufwendig ist. Und das haben die Ukrainer einfach sehr gut gemacht. Und dadurch, dass sie das schon als Grundlage haben, ist es relativ einfach sozusagen jetzt dieses Interface zwischen Bürger und der App zu nutzen, um da agentische Leistungen reinzubringen. Und wie sieht es dann im Prinzip aus? Also ich kann mittlerweile Speech-to-Text, ich kann reinsprechen und sagen, ich hätte gerne meinen Einkommensnachweis. Und dann kann der KI-Agent das sozusagen übersetzen in, ich suche jetzt für dich innerhalb der App, welcher Dienst erlaubt es mir, Einkommensnachweise neu zu erzeugen und kann dann diesen Befehl auch ausführen. Mhm. Aber da ist halt ganz viel davor passiert, ja, was jetzt sozusagen diesen letzten Schritt extrem einfach macht.
Ja,
natürlich, also allergrößten Respekt, wie sie das gemacht haben, das ist extrem beeindruckend, aber sie haben das auch nur, sie können das nur, weil sie halt 6 Jahre extrem gute, schnelle, tiefgreifende Vorarbeit gemacht haben.
Ja, das ist schon sehr interessant, dieses in der Entwicklungszusammenarbeit nennt man das ja Leapfrogging, also das Überspringen von Entwicklungsphasen. Das Beispiel jetzt auch Estland, das ja immer noch so, besonders in Deutschland, als so Vorzeigenation der Digitalisierung auch wahrgenommen wird.
Vielleicht soll ich dir dann lustige Anekdote dazu erzählen? Ja. Weil, wir haben ja auch schon uns ein andermal darüber ausgetauscht, was machen eigentlich digital erfolgreiche Staaten und was sind so die dahinterliegenden Faktoren? Ja. Es ist tatsächlich so, dass viele Staaten, von denen die sich erfolgreich digitalisieren, für denen war Digitalisierung dann nicht ein Selbstzweck, sondern es war immer das Ziel zu etwas Größerem.
Ja.
Ja, und Estland zum Beispiel nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1992 hatte die Möglichkeit von Finnland analoge Telefone zu bekommen. Mhm. Und die Esten und der damalige sehr, sehr junge estnische Ministerpräsident hat gesagt, nee, das will ich nicht, weil ich kann kein modernes neues Land aufbauen auf Grundlage von Legacy-Technologie. Mhm. Und hat gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Und wir leapfroggen sozusagen direkt rein in Mobiltelefone. Mhm. Ja, das heißt, da hast du halt auch dieses Element des Leapfrogging. Allerdings halt 30 Jahre vor der Ukraine.
Ja.
Aber interessant. Und genau, wenn man das sozusagen so einmal, also man kann das auch anwenden auf andere Länder, das geht jetzt zu weit, aber eigentlich sieht man ganz oft, dass Länder, die sich erfolgreich digitalisieren, einmal diesen Leapfrogging-Moment haben und auch die Digitalisierung, also Teil von etwas Größerem ist eigentlich, Teil von einer Staatsmodernisierung und dann Mittel zum Zweck ist und du dann auch erst die Geschwindigkeit und den politischen Willen dahinter kriegst, dass man das mit vollem Einsatz auch macht.
Ich möchte das jetzt nicht, die Analogie zu unserem Glasfaserausbau in Deutschland.
Ich habe es gerade schon an deinem Gesicht gesehen. Das
würde jetzt wirklich zu weit finden. Aber interessant finde ich doch an diesem Überspringen von Entwicklungsphasen, dass ja auch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon so realisiert wird, vielleicht weißt das du arbeitest ja auch viel mit deutschen Verwaltungen zusammen, dass wir in der deutschen Digitalisierung also Ziele verfolgen, das Stichwort Online-Zugangsgesetz und so weiter, wo man sich jetzt ja ernsthaft fragen muss, ob die nicht eigentlich hinfällig sind. Und es gleichzeitig aber mehr Jahrespläne gibt, wo die Leute, wie wir immer gerne gewarnt haben, gesagt haben, macht keine mehr Jahrespläne, aber gut. Also das erfordert jetzt ja auch, wie das bei so einer Disruption ist, so eine sehr ehrliche Anerkennung von, okay, also eigentlich diese Sachen, die wir uns vor 10 Jahren vorgenommen haben, die müssen wir jetzt auch gar nicht mehr zu Ende machen. Schade, dass wir sie nicht so gut hinbekommen haben. Aber eigentlich wäre es vielleicht auch sinnvoller, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist eine extrem interessante Diskussion, eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass die agentische KI schon neue Möglichkeiten mit sich bringt, Dinge komplett anders zu machen. Und es kann ein Vorteil sein, wenn man noch nicht so viel Legacy-IT hat oder festgefahrene Prozesse oder auch einen Tech-Stack, der 10 Jahre alt ist vielleicht, sondern wenn ich auf einem weißen Blatt Papier beginnen kann. Ich glaube, dass das für Deutschland eine Chance sein kann. Auch dieses komplette Thema Fachverfahren. Ja, Fachverfahren sind ja einigermaßen simple Computerprogramme, speziell für die Verwaltung.
Lass das mal so durchgehen mit dem einigermaßen simpel.
Ja, also es sind ja schon, würde ich sagen, diese High Volume, Low Complexity, einfach mit ganz klaren Regeln.
Du hast natürlich recht, es sind meistens Datenbanken und eine Eingabemaske.
Richtig, also, ja. Wir haben in Deutschland eine extrem hohe komplexe Fachverfahrenslandschaft. Da würde ich schon drauf wetten, dass die in 5 Jahren komplett anders aussieht.
Ja.
Und dass der Staat vielleicht auch wieder Dinge selber machen kann, die jetzt an Dienstleister ausgegliedert ist.
Ja.
So, das ist natürlich eine Chance. Ist es jetzt für Deutschland die größte Chance? Würde ich nicht sagen. Also ich schaue mit großem Interesse auf die Schwellenländer oder auf Entwicklungsländer, weil die, glaube ich, eine ganz große und interessante Möglichkeit haben, in Situationen rein zu leapfroggen. Weil die einfach wenig Legacy-IT haben und auch was sozusagen analoge Prozesse betrifft, vielleicht noch nicht die Komplexität haben, die wir in einer gewachsenen Bürokratie, wie Deutschland eine ist, eben haben.
Ja. Jetzt sind wir schon mitten reingerutscht in diese Ebene der Enablement-Layers, also der sozusagen 6 Schichten, die ihr da beschreibt, von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, damit diese Transformation zum agentischen Staat gelingen kann. Auch hier werden wir nicht über alle sprechen, aber ich kann sie einmal kurz nennen. Es geht um Governance, es geht um Daten und Datenschutz, es geht um technische Infrastruktur, um IT-Sicherheit und Resilienz, um Finanzen natürlich und letztlich auch um Personal, Führung, Kultur. Kürzlich wurde der Stanford AI Index veröffentlicht. Das macht so ein Institut aus Stanford jedes Jahr. Und darin gibt es einen Überblick über Notable AI Model Releases, also die bemerkenswerten KI-Modelle, die im Jahr 2025 veröffentlicht wurden. 50 davon aus den USA, 30 aus China und eines aus der EU, aus Frankreich. Jetzt gibt es ja im Moment hier eine große Diskussion über technologische Souveränität. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Technologien, die man zumindest für die modernen Agenten benutzt, im Moment nicht in Europa erfunden werden. Geht das überhaupt, Agentic State, auf souveräner Technologiebasis?
Jetzt könnten wir nochmal einen Podcast eine Stunde lang machen zu dem Thema, was bedeutet eigentlich digitale Souveränität? Also Fakt ist gerade, wenn man sich Stand jetzt die Technologie anschaut, die großen Modellanbieter kommen aus Amerika und das sind auch die, die gängigerweise genutzt werden. Ich kann dir aber überhaupt nicht sagen, ob das auch die Modelle sind, die wir in einem Jahr nutzen. Also diese Multipurpose-Modelle, die großen Modelle, sei es jetzt von OpenAI oder von Claude, die haben den Vorteil, dass sie wahnsinnig viele Sachen können und wahnsinnig viele Sachen auch einigermaßen gut können. Ja, die machen, das macht es ja auch für uns sozusagen als private Nutzer so komfortabel. Wenn ich jetzt aber einen KI-Agenten brauche, der wirklich nur immer prüft, Baugenehmigung, ist die eingereichte, der Antrag für eine Genehmigung, ist der sozusagen compliant mit meinem Baurecht. Dann ist es ein relativ enges Feld von dem, was der Agent machen kann und können muss. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir in Zukunft spezialisierte Modelle haben, die noch eigens trainiert sind. Und da brauche ich vielleicht die riesigen Modelle von amerikanischen Herstellern gar nicht mehr, sondern kann dann perspektivisch auch Open-Source-Modelle nutzen, die nicht so leistungsfähig sind, aber ich brauche vielleicht diese Leistungsfähigkeit an dem Punkt gar nicht mehr.
Ja.
Aber was völlig klar ist, wenn und auch das kann ich wieder nicht beantworten, wir stehen irgendwo an dieser Wegstrecke oder in einem Wegzweig zwischen replizieren wir die oligopolistischen Marktstrukturen, die wir im Cloud-Bereich gesehen haben, wo es wenige amerikanische Hyperscaler gibt, die den Cloud-Markt dominieren. Und replizieren wir das sozusagen jetzt auch in dem Bereich für große Sprachmodelle? Das ist sozusagen das eine Szenario, das aus verschiedenen Gründen ich nicht gut finde. Oder sind wir so kurz vor den Early Days of the Internet, wo ja zu Beginn des Internets mit freien Protokollen, mit offenen Protokollen, das eigentlich eine sehr demokratisierte Technologie war. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir nicht nur für Deutschland wünschen, das würde ich mir auch für ganz, ganz viele Entwicklungs- und Schwellenländer wünschen, die einfach nicht das Geld haben, kommerzielle Modelle einzukaufen. Aber wenn wir perspektivisch dahin kommen, dass es halt Open-Source-Modelle gibt, die alle benutzen können, wäre das definitiv halt eine Möglichkeit und ein Weg, dass ich halt die Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern natürlich reduziere, dass ich vielleicht Modelle habe, die jetzt nicht super performant sind, aber für den Task, den ich gerade brauche, absolut ausreichend sind. Und ich da natürlich dann digitale Souveränität ganz, ganz anders denken kann, weil ich da nicht in eine Abhängigkeit komme, weil ein Open-Source-Modell im Zweifelsfall niemand gehört, also ich keine Lizenz dafür brauche, es zu nutzen. Aber gut, ich meine, was wird es sein? Ersteres oder Zweiteres? Also ich glaube, wir müssen mal irgendwie dafür planen, auch dass es Ersteres vielleicht wird. Da gibt es dann aber auch Möglichkeiten, geschickter Modellanbieter zu nutzen oder halt die auch austauschbar zu machen. Mhm. Ganz tief drin sage ich natürlich Zweiteres, also einfach eine Vielzahl von Open-Source-Modellen, die hinreichend gut funktionieren, damit man ganz, ganz viele tolle Sachen machen kann, wäre, glaube ich, ein Innovationsschub für die gesamte Menschheit, den ich extrem interessant finde.
Genau, also ich hätte eigentlich schon noch Hoffnung, denn es gibt durchaus leistungsfähige Open-Source-Modelle, die sind vielleicht nicht ganz auf dem Level dann immer der kommerziellen Frontier-Modelle, aber das muss eben für so einen spezifischen Anwendungsfall vielleicht auch gar nicht immer sein. Für eine Verwaltung sind ja vielleicht auch andere Dinge wichtig. Es gibt auch eine Diskussion darüber, ob man nicht eigentlich eher so symbolische KI-Systeme, die eben stärker regelbasiert arbeiten, also nicht so mit Näherungswerten und Wahrscheinlichkeiten, denn wir wollen ja wissen, ist die Baugenehmigung jetzt genehmigt oder nicht und nicht so 97% vielleicht genehmigt oder so.
Ja.
Also wäre durchaus denkbar, dass eigentlich Staat und Verwaltung sagen, wir brauchen auch eine ganz eigene Form von KI, die sich vielleicht noch entwickeln muss, und vielleicht ist das auch eine Chance in dieser Nische, gerade für auch für Europa was zu tun. Nimmst du da Aktivität wahr? Gibt es Staaten, die nicht nur Rechenzentren bauen, sondern die sagen, wir wollen eigentlich perspektivisch eigene KI-Modelle entwickeln, trainieren, vielleicht auch auf unsere Anwendungsfälle, auf unsere Gesetzeslage zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, dass, so wie ich die Diskussion auch gerade wahrnehme, die wenigen hochkapitalisierten Unternehmen aus Amerika, die großen Modelle gerade zur Verfügung stellen, die wollen natürlich, dass die ganze Welt glaubt, dass es nur so ginge und dass es nur so kapitalintensiv der einzige richtige Weg ist, um gute Modelle aufzubauen. Und das schreckt natürlich ab. Und das ist natürlich aus deren Sicht das Beste, was passieren kann, weil kommt dadurch keine Konkurrenz zustande. Und ich glaube aber auch, dass wir in der Zukunft, also ich hoffe, glaube es, dass wir andere Modelle sehen werden, spezialisiertere Modelle, die dann bei ganz vielen Nutzungen ausreichend sind. Also aktuell ist es ja so mit den großen performanten Sprachmodellen, es ist so ein bisschen, als ob ich mit der Schrotflinte auf den Spatzen schieße. Mhm. Ja, macht keinen Sinn. Und wo die dann aber herkommen, wo die zur Verfügung gestellt werden. Also ich war vor einigen Wochen bei dem Global AI Summit in Indien. Ich will jetzt nicht sagen, dass es aus Indien kommt, aber natürlich hat ein Land wie Indien ein extrem hohes Interesse daran, dass seine Anwendungen in einzelnen Industriezweigen so gestaltet werden, dass sie da auch mit eigenen Modellen so arbeiten können, um einen Teil der Wertschöpfung im Land zu halten. Deswegen, also Indien hat ja auch sozusagen eine große Anzahl von fähigen Programmierern. Ob es daher kommt, ob es aus Deutschland kommt, ob schlussendlich dann auch nicht das Modell so entscheidend ist, sondern vielleicht auch die Daten, die ich habe. Und in vielen Industriezweigen in Deutschland haben wir ja sehr tiefe und sehr qualitativ hochwertige Daten über die Produktion. Wie gesagt, finde ich wahnsinnig schwierig zu sagen. Entscheidend, glaube ich, ist, dass wir jetzt halt nicht den Kopf in den Sand stecken und in so eine Paralyse verfallen, aufgrund von den Stanford-Zahlen, die du gerade genannt hast, um zu sagen, so, ah Gott, wir hängen hinterher, wir können das gar nicht irgendwie noch aufholen, sondern dass wir irgendwie sehr, sehr aktiv anfangen, Wege zu finden, die vielleicht auch smarter sind, als das eine große Modell zu bauen, was dann alles können soll.
Ja, jetzt kommen wir langsam schon auf die Zielgeraden dieses Gesprächs. Da darf ich jetzt auch noch die etwas schwierigeren Fragen stellen.
Die du dann netterweise bis zum Ende
aufgehoben hast. Genau, und die du jetzt auch nicht mehr beantworten musst. Aber also Demokratie ist ein bisschen auf dem Rückzug gerade global. Das ist zumindest eine Diagnose, die viele teilen. Und autoritäre Politik ist auf dem Vormarsch. Das kann ich verstehen, dass man sagt, ja, sowas wie diese Verwaltungssysteme, die wir hier schildern, sind erstmal Werkzeuge, die kann man natürlich gut oder weniger gut einsetzen. Hast du dir mal Gedanken gemacht darüber, ob es da trotzdem vielleicht inhärente Biases gibt? Es ist leichter für ein autoritäres System, diesen Übergang zu gestalten, als für eine Demokratie zum Beispiel?
Also erstmal, ich glaube, die gute Nachricht ist, wir führen dieses Gespräch kurz nach den Wahlen in Ungarn.
In Ungarn, ja.
Kann man jetzt irgendwie viel Kaffeesatzleserei betreiben, aber ich finde, das ist schon noch ein schönes Signal dafür, dass die demokratische System ja doch einen großen Wert hat, dass einer Gesellschaft so wichtig ist, dass sie sich mit einer Zweidrittelmehrheit dazu entscheidet, dass das richtige System ist. Ich würde es, glaube ich, gar nicht immer so runterbrechen auf Demokratie oder Autokratie, sondern ich würde es, glaube ich, mal so formulieren und sagen, am Ende des Tages will der Bürger einen Staat, der funktioniert. Ja, und anekdotische Evidenz, mein Vertrauen in den Staat sinkt oder steigt mit den täglichen Interaktionspunkten, die ich habe. Und wenn die gut funktionieren, wenn sie aufgrund von Technologie gut funktionieren, dann gewinne ich Vertrauen in den Staat. Beispiel Singapur, mit denen arbeiten wir natürlich auch eng zusammen. Singapur ist auch keine Demokratie im jetzt eng gefassten klassischen Sinne. Die dortige Bevölkerung ist trotzdem sehr zufrieden und hat ein großes Vertrauen in den Staat. Ja. Estland aber genauso. Ja, also Estland ist eine Demokratie und da ist das Vertrauen in den Staat auch groß. Das heißt, ich glaube, unabhängig von der Staatsform, Demokratie oder Autokratie, es muss doch immer darum gehen, dass ich am Ende des Tages schaffe, einen effizienten, guten Staat aufzubauen, dem ich als Bürger vertrauen kann. Und ganz viel davon läuft, glaube ich, unter diesen Ebenen der Staatsform und unabhängig davon, ob ich alle 4 Jahre mal wählen darf oder nicht. Und ich glaube, ein Fehler, den wir in Deutschland nicht machen dürfen, ist, uns darauf zurückzuziehen, zu sagen, so ja, aber wir sind eine Demokratie. Und damit sozusagen uns auch moralisch zu überhöhen und auch so ein bisschen uns die Scheuklappen aufzusetzen und uns nicht zu vergleichen mit anderen Ländern, die vielleicht auch, wenn es so um die grundsätzlichen staatlichen Aufgaben geht, Beispiel Katar hat eine vollautomatisierte, KI-basierte Baugenehmigung. Da kriege ich einen Bauantrag nach 120 Minuten zurück. Ja, da würde ich sagen, ja, es ist keine Demokratie. Und ja, man kann zu Recht sozusagen dieses politische System dort kritisieren. Aber diese grundsätzliche Aufgabe, die der Staat dort macht, die er gut macht, ja, an dem müssen wir uns sozusagen messen. Und das finde ich sozusagen wichtig, einmal das voneinander zu trennen, zu sagen, Demokratie oder Nicht-Demokratie, ja, ist eine wichtige Debatte. Aber es befreit uns nicht davon, einen Staat und digitalen Staaten aufzubauen, der ein möglichst hohes Vertrauen von Bürgern in diesen Staat fördert. Und da haben wir eine extrem lange Hausaufgabenliste. Und viele Dinge, die wir da abbilden können, die faktisch jetzt erstmal nichts mit demokratischen Rechten zu tun haben. Ich würde sagen, eine Baugenehmigung ist relativ weit weg, entfernt davon. Und manchmal habe ich das Gefühl, verfallen wir dann sozusagen in Modus zu sagen, eben ja, aber wir sind eine Demokratie und ich glaube, es gibt aber ganz, ganz viele Sachen und ganz viele Herausforderungen und Probleme, die wir in der Verwaltung im Staat haben in Deutschland, die relativ weit weg sind von einer Demokratie. Und wenn wir uns darauf konzentrieren würden, wäre es im ersten Schritt schon mal extrem gut.
das kann ich nachvollziehen. So war es auch gar nicht gemeint. Ja, ne?
Ich habe mich etwas in Rage geredet.
Alles gut. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sind eine Demokratie, eine Begründung dafür sein sollte, zum Beispiel keine Innovation oder keine Digitalisierung zu machen. Mein Gedanke war eher, du auch manchmal Sorge hast, dass diese Werkzeuge in den Händen von autoritären Regierungen nochmal sehr viel mächtiger und vielleicht auch eine ungute Art mächtiger sein können. Aber das ist jetzt wirklich auch eine spekulative Frage. Es ist auch okay.
Ja, ich glaube, jedes Werkzeug, das eine autokratische Regierung hat, wird sie nutzen, wenn sie es nutzen kann und will. Also das haben wir wir merken das bei den sozialen Medien. Wir merken, dass bei anderen Bereichen der Cybersicherheit, bei dem Mitlesen von Kommunikation, ich glaube, da ist auch agentische KI nicht davor gefeit.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Automatismus. Wenn ein Regime etwas Schlechtes will für seine Bürger, dann wird es die Möglichkeiten ausnutzen.
Ja.
Deswegen, ja, und deswegen ist es aber, glaube ich, so wichtig, dass man auch eben aufzeigt, dass agentische KI oder ein agentischer KI im demokratischen Sinne gut gebaut werden kann und sicher gebaut werden kann und im Sinne der Bürger gebaut werden kann. Mhm.
Eine weitere Debatte zum Thema Übergang, Implementierung, Übergang ins KI-Zeitalter. Da gibt es mitunter die Kritik zu sagen, sowas wie dieses Agentic State, das ist eine technische Lösung, aber die Probleme liegen eigentlich tiefer. Und das ist eine Diskussion, die kenne ich auch schon so aus vorherigen Digitalisierungsschüben, dass man immer sagt, müssten wir nicht eigentlich erstmal die Reform, also die Organisation reformieren, ne? Und es gibt diese alten, das hat schon einen riesenlangen Bart, mit dem ein schlechter digitalisierter Prozess ist dann immer noch schlecht und so. Ja. Wo ich immer so, also ich mag diese Aussage auch nicht so richtig, weil ich so denke, nee, also man muss das schon ineinander verschränkt denken. Also genau, der technologische Schritt ist dann vielleicht der Schritt, in dem man dann den Prozess auch anfasst. Aber es ist ein bisschen quatschig zu sagen, lasst uns erstmal nur den Prozess oder nur die Organisation aufräumen. Trotzdem ist es natürlich eine valide Kritik zu sagen, wenn man jetzt einfach Technologie auf eine dysfunktionale Organisation wirft, dann wird sie dadurch nicht besser, oder?
Ja.
Punkt. Aber würde das umgekehrt dann heißen, es müssen eigentlich erstmal Dinge auf einer anderen als auf einer technischen Ebene jetzt angepackt werden, bevor wir uns an die Technik machen? Und was wäre das?
Naja, also ich glaube, es ist ja es ist ja nicht dieses Binäre, aber ich glaube, wenn ich anfange, KI-Agenten einzusetzen, dann setzt es voraus, dass ich die Prozesse, die Arbeitsabläufe in der Verwaltung sehr genau kenne. Wenn ich mir die genauer anschaue und dann eben sage, Teilschritte davon kann ich automatisieren mit KI-Agenten, dann komme ich, glaube ich, automatisch in der Diskussion, brauche ich die wirklich? Sind es die besten Teilschritte? Kann ich das nicht auch anders machen? Und dann kann sich das, glaube ich, sehr gut gegenseitig befruchten. Weil darüber, dass ich eine technische Möglichkeit habe, nochmal Dinge ganz anders zu automatisieren, als noch vor einigen Jahren, wünsche ich mir und hoffe ich, dass wir auch einen konstruktiven Dialog oder eine Debatte da reinkriegen, wie können wir denn auch die Dinge, wenn wir sie jetzt einmal sozusagen neu bauen können mit Hilfe KI-Agenten, dann auch produktiver oder effizienter gestalten. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man sozusagen einmal neu Dinge auf einem weißen Blatt Papier aufbaut, was man ja bei den KI-Agenten zum gewissen Punkt macht, und dann in diesem Sinne merkt, ah ja, guck mal, da haben wir in einem menschlichen Prozess Ineffizienzen reingebaut und wenn wir ihn jetzt sowieso identifizieren, dann können wir diese Ineffizienzen doch bitte rausnehmen.
Ja, zumindest auf Bundesebene gab es jetzt auch im letzten Jahr und auch jetzt weiterhin Aktivität zum Thema KI-Agenten. Ich hatte bei unserem letzten Gespräch den Eindruck, dass du trotzdem ein bisschen skeptisch bist, was die Rahmenbedingungen in Deutschland angeht, ob wir das gut hinkriegen. Weiß ich aber auch nicht, ob ich das richtig erinnere. Machen wir doch zum Abschluss mal Blick in die Glaskugel. Und ich verdonnere dir jetzt etwas Optimismus und du sagst mal, warum es diesmal besser läuft als die letzten 20 Jahre bei der Verwaltungsdigitalisierung und wo wir in 10 Jahren in Deutschland stehen können, wenn euer Plan Realität wird.
Also ich glaube, was ein großer strategischer Vorteil ist für Deutschland, dass je genauer ich ein fachliches Umfeld kenne, in dem ein KI-Agent arbeiten soll, je genauer ich das beschreiben kann und je klarer auch die Regeln sind, die dieses Umfeld hat, desto besser kann der KI-Agent da funktionieren. Und wir sind in Deutschland dafür bekannt, dass wir Sachen bis in die letzte Ableitung durchdenken, eine hohe Fachlichkeit in verschiedenen Politikbereichen haben. Das war bisher oft eine Herausforderung für Digitalisierung oder für Entbürokratisierung, und das kann jetzt aber auch zu einem großen Vorteil werden. Ja? Und ich würde da auch nochmal ganz klar sagen, die Antwort auf komplexe Regulierung in einer ganzen Welt muss nicht Deregulierung sein, sondern kann exekutierbare Regulierung sein. Also eins der positiven Beispiele für das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung ja auch ausgezeichnet wurde, ist die H2-Genehmigungsplattform, also eine KI-basierte Plattform, mit der komplexe Wasserstoffinfrastruktur genehmigt werden kann. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, so ja, die Regulierung ist extrem komplex, aber jetzt kann ich sozusagen sagen, ich kann 90% der dafür benötigten Ressourcen eindampfen, weil ich mit KI-Agenten arbeiten kann. Da hat sich an der Regulierung nichts getan, aber ich habe es geschafft, diese Regulierung exekutierbar zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein strategischer Vorteil jetzt für Deutschland, dass wir einfach, natürlich haben wir diese Komplexität, aber wie gesagt, diese Komplexität und viele Regeln und viele Vorschriften können eben auch für KI-Agenten die Rahmen und die Leitplanken geben, um genau in einem Korridor zu arbeiten. Genau, deswegen bin ich an dieser Stelle optimistisch. Thema Leapfrogging und auch so dieses Thema being willing and able, nenne ich das manchmal. Also ich glaube, dass wir schon auch in großen Teilen der Politik gemerkt haben, wir müssen es jetzt wirklich machen. Das heißt, the willingness ist da und being able, ich erlebe schon, dass jetzt mit dem neuen Minister, mit dem neuen Ministerium, mit Organisationen wie deiner, lieber Ben, wir eigentlich schon noch ein sehr, sehr großes Know-how mittlerweile in Deutschland aufgebaut haben, um sozusagen jetzt diese neue Technologie für uns auch gut nutzen zu können. Alles unter der Prämisse, dass wir nicht den Fehler machen, den wir beim Online-Zugangsgesetz gemacht haben, dass wir jetzt mit Parallelentwicklung anfangen. Also wir müssen wirklich jetzt es schaffen, eine Betriebsumgebung für KI-Systeme zu bauen, die wir einmal bauen und die nicht jedes Bundesland und jede Bundeseinrichtung und jede Kommune neu baut. Das ist wirklich wichtig. Wenn wir das hinkriegen, den Föderalismus an dieser Stelle zu verstehen als ein kleinster gemeinsamer Nenner und nicht als ein größter einzelner Nenner, weil so war die Auslegung des Föderalismus beim Online-Zugangsgesetz, dann bin ich sehr optimistisch. Und am Ende des Tages, ich meine, Optimismus muss man sich auch immer verdienen. Also man muss auch aktiv daran arbeiten, damit es so wird. Und da nehme ich mich auch selbst in die Pflicht, da einen kleinen Anteil daran zu leisten.
Deine Worte in den Ohren der Entscheidungsträger in Deutschland. Das klingt gut. Etwas Optimismus können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Ich danke dir, lieber Manuel, für dieses Gespräch. Wer mehr über das erwähnte Dokument wissen will, sollte es einfach lesen. Es gibt es kostenfrei auf der Webseite agenticstate.org. Dort auch die erwähnte Roadmap, die Ukraine veröffentlicht hat. Und ich glaube, ihr habt auch einen Newsletter oder zumindest ein Angebot, wie man da up-to-date bleiben kann. Eine LinkedIn-Präsenz, der man folgen kann. Also da gibt es immer wieder auch mal eine Veranstaltung oder Hinweise, was so passiert. Genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und wie immer danke ich der Technologiestiftung Berlin und der Berliner Senatskanzlei, die das CityLab Berlin und damit auch diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt, und wir versprechen wieder eine etwas höhere Frequenz. Die letzten 3 Monate gab es nämlich keine Folge. Das wird jetzt wieder besser. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.